Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Wir haben Besuch von Katrin Eigendorf, Reporterin fürs ZDF. Viele von Ihnen werden in den letzten Wochen möglicherweise ihre Berichte aus der Ukraine gesehen haben. Berichte von Menschen, die in Windeseile das Nötigste zusammenpacken. Oder mir besonders im Gedächtnis ein kleiner Junge, höchstens 4, 5, der mitten im Gespräch seine Mama ganz selbstverständlich mit den Worten unterbricht. Mama, Sirenen sind an, wir müssen jetzt in den Keller. Da zog sich das Herz zusammen, da war kein Wort des Kommentars mehr möglich. Frau Eigendorf, guten Tag.
Guten Morgen.
Seit ein paar Tagen erst sind Sie wieder in Deutschland, nach 4 Wochen Ukraine. Sind Sie schon wieder in Deutschland, Frau Eigendorf?
Mit dem Kopf nicht, nein. Das lässt mich nicht los, was ich erlebt habe und beschäftigt mich natürlich einerseits in der politischen Analyse, die ich nach wie vor natürlich im Vordergrund sehe und gucke, was passiert da. Aber auch seelisch lässt einen sowas so schnell nicht los. Also körperlich bin ich jetzt hier, aber wirklich abgeschlossen habe ich das nicht für mich.
Und Sie sind immer diejenige, die auch relativ komfortabel wieder raus kann mit Unterstützung vom Sender. Viele Menschen, die Sie dort kennen, bleiben da. Das muss einen ziemlich zerreißen.
Ja, das sind die vielen Menschen, die man da zurücklässt. Das sind ja auch meine eigenen ukrainischen Mitarbeiter, die ich da zurücklasse. Also auch die betrifft das ja, dass sie nicht mit aus dem Land rausgehen können. Man hinterlässt Menschen, man hinterlässt Schicksale, Begegnungen, die man doch im Kopf mitnimmt. Und ich halte auch zu vielen Menschen noch weiterhin Kontakt.
Katrin Eigendorf ist krisenerprobt. Sie ist eine Reporterin, die mit viel Einfühlungsvermögen die Situation von Menschen in Kriegsgebieten schildert, ohne ihnen auf die Pelle zu rücken und eine ohne dies dramatische Situation noch zusätzlich aufzuladen. Frau Eigendorf, Sie waren nahe Kiew, Sie waren auch in Odessa, Sie kennen den Donbass, haben dort auch ja Informanten, Kontakte. Um welche Menschen machen Sie sich denn im Moment ganz besonders große Sorgen?
Um die Kinder der Ukraine, weil ich habe in den letzten 4 Wochen erlebt, wie Kinder, die ein ganz normales Leben geführt haben, wie auch unsere Kinder zur Schule gegangen sind, vielleicht einen Sport verfolgt haben, Musikunterricht hatten, von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben brutalst herausgerissen worden. Ich habe sehr nahen Kontakt zu der Tochter meiner Producerin, die auch teilweise mit in unserem Team dabei war, weil das nicht anders möglich war, ein 10-jähriges Mädchen. Die hat sich verhalten wie eine Erwachsene. Und ich habe sehr viele Kinder in dem Alter erlebt, die auf einmal zu Erwachsenen geworden sind. Und auch mit Kindern gesprochen, die mir gesagt haben, was ich auch schon sehr erwachsen finde, meine Kindheit ist vorbei. Und eine der so eindrücklichsten Situationen für mich war, wir waren in einem Hotel in Chmelnytskyi. Das war auch so eine Durchgangsstation, wo viele Flüchtlinge untergekommen sind. Und da habe ich mich mit einer jungen Mutter unterhalten, mit ihren 2 Kindern. Und dann ging auf einmal der Luftalarm los. Wir sind gar nicht sofort aufgesprungen, weil das passiert einfach zu häufig, dass es einen noch wirklich alarmiert. Und dann sagte auf einmal dieser kleine Junge, er war 2 Jahre alt, haute seiner Mutter auf den Oberschenkel. Der konnte kaum wirklich reden und sagte, Alarm, Keller.
2? Ich hätte noch von den Bildern gedacht, 4, 5.
Nee, so schnell, der war 2 Jahre alt.
Und mit einer Selbstverständlichkeit, Mami, jetzt ist Schluss, in den Keller, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Eigentlich so ein kleiner Junge, der da für Sie da die Fürsorge übernimmt, ein Stück weit. Frau Eigendorf, selbst wenn man nicht alle Bilder objektiv überprüfen kann, ist es allein von der schieren Menge her wohl nicht zu bestreiten, dass die Zivilbevölkerung gezielt angegriffen wird. So viele Krankenhäuser, so viele Kirchen, so viele Wohngebäude. Viele von uns sehen die Nachrichten ja im Moment nicht nur bestürzt mit Bestürzung, sondern auch mit einer gewissen Wut. Wie geht Ihnen das?
Wut ist ein schlechter Ratgeber. Man sollte sich nie von Wut leiten lassen. Das ist kein Gefühl, das gut ist. Das bekämpfe ich auch im normalen Leben. Ich denke, da kann man mit Meditation auch sehr gut gegen angehen. Schmerz ist eher das Gefühl, was ich habe, wenn ich das sehe. Großer Schmerz über das, was Russland den Menschen in der Ukraine antut. die Tatsache, dass gezielt, und das ist ja nicht nur durch Bilder belegt, sondern das ist ja im Prinzip auch durch Untersuchungen unabhängiger internationaler Organisationen belegt, gezielt immer wieder zivile Einrichtungen besonders vulnerabler Bevölkerungsgruppen, nämlich der Kinder oder Mütter, angegriffen werden. Das ist schon eine ganz besondere Qualität, die dieser Krieg hat und zeigt, wie grausam Wladimir Putin bereit ist, diesen Krieg immer weiter zu eskalieren.
Dann haben wir die Wut gewandelt in Schmerz. Dann stehen Sie da als Mensch, als Katrin Eigendorf, der mitempfindet, aber auch als Reporterin Katrin Eigendorf, die selber nicht hilft, nicht helfen kann, mit Kamerateam und sich bemüht, einen Eindruck zu verschaffen, uns einen möglichst fairen Eindruck, einen realistischen Eindruck zu verschaffen. Mit welcher inneren Einstellung, mit welchem Ziel gehen Sie eigentlich jeden Morgen an die Arbeit in so einer Region? Da muss ich auch klar machen, was kann ich leisten, was nicht.
Also das wichtigste Ziel in diesem Krieg ist für mich, in dieser Fülle von Informationen, die wir ja haben, das ist ja sicherlich der bestdokumentierteste Krieg der Geschichte, versuchen, authentische Berichte zu liefern, als Augenzeuge zu sagen, ich bin ein professioneller Journalist, ich zeige euch, was hier passiert, mit einer gewissen Distanz, aber auch nicht empathielos, weil ohne Empathie kann man über eine solche Situation nicht berichten, aber mit gebotener Distanz, basierend auf Fakten, auch die Situation einzuordnen für den Zuschauer. Und ich glaube, es war noch nie so wichtig wie in diesem Krieg, hier als Reporter vor Ort zu sein.
Und dann kommt eine Situation, die haben Sie auch erlebt, dass jemand auf Sie zukommt und nicht sagt, Deutschland muss uns helfen, sondern du musst uns helfen. Was machen Sie denn dann? Wie viel Nähe dürfen Sie zulassen? Wie viel Abstand müssen Sie halten?
Also es gibt ja dieses Credo, dass Journalisten sich im Prinzip nie gemein machen dürfen mit dem Gegenstand ihrer Berichterstattung, dass sie totale Distanz halten müssen. Ich glaube, wir haben es hier mit einer neuen Generation von Journalisten zu tun, zu denen ich mich auch zähle, die das ein bisschen anders sehen. Ich glaube, man muss auch zulassen, dass man als Mensch da vor Ort ist. Man muss auch den Schmerz zulassen. Man muss auch zulassen, dass einen die Dinge berühren. Ich glaube, man muss es aber für den Zuschauer kenntlich machen. Man muss sagen, hier bin ich als Mensch, hier agiere ich als Mensch, damit er sich einen Eindruck davon machen kann. Und man darf natürlich nie überemotionalisiert reagieren. Man muss immer mit dem nötigen Abstand und der Distanz berichten. Aber ich denke schon, dass zu einer guten Berichterstattung nicht nur der Verstand, sondern auch das Herz dazu gehört.
Ich flechte mal ein, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache, ist ein Satz von Hans-Joachim Friedrichs, von dem berühmten Journalisten. Sie haben den ebenfalls sehr anerkannten Hans-Joachim Friedrichs-Preis erhalten für eine Reportage. Und Sie müssen auch diesen Spagat täglich meistern. Und ich fand es eindrucksvoll, Sie haben in Ihren letzten Berichten ganz offen gesprochen von, ich bin ratlos, ich bin in Erklärungsnot, haben Sie gedacht. Und ich dachte, endlich gibt es mal einer zu. Warum war das für Sie wichtig?
Ja, ich glaube, wir Journalisten erleben natürlich auch eine Zeit, in der wir nicht mehr die Alleinkompetenz haben, die Welt zu erklären, sondern es gibt viele, viele Bürgerjournalisten, es gibt viele Menschen, die selber Infos ins Netz stellen. Und deswegen kommt es sehr, sehr auf unsere Glaubwürdigkeit an. Also wir müssen viel mehr noch an unserer Glaubwürdigkeit arbeiten und Gewicht darauf legen, als wir das vielleicht vor 20 Jahren tun mussten. Und ich glaube, man muss ehrlich die Karten auf den Tisch legen als Reporter. Wir können nicht alles wissen. Und wenn ich in Odessa stehe und man mich fragt, wie ist denn die Situation in Mariupol, dann muss ich sagen, dann weiß das wahrscheinlich der Kollege in der Zentrale im Zweifelsfall besser als ich, weil ich bin nicht in Mariupol und mir stehen auch nicht diese Fülle von Informationen zu, die ich in der Ruhe sichten kann, die das ein Kollege in der Zentrale tut. Deswegen Augenzeugenschaft ist sehr wichtig, zugeben, was man nicht weiß und versuchen, die Dinge nachvollziehbar einzuordnen.
Katrin Eigendorf ist heute unser Gast und sie war nicht nur seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Sie war dort häufig, sie war über viele Jahre immer wieder in Russland. Und wir haben gerade eben noch mal ein bisschen zurückgedacht. Sie war auch 2014 auf dem Maidan in der Ukraine. Sie gehört zu den Journalistinnen, die sehr früh gesagt haben, das wird kochen, das wird nicht so bleiben. Russland wird irgendwann versuchen, die Ukraine zu besetzen, zu erobern, wie auch immer. 2014, das hat Ihnen da niemand geglaubt. Und diese Eskalation haben Sie vielleicht selber nicht geglaubt. Aber welche Reaktionen haben Sie erlebt auf Ihre ja ziemlich häufigen Warnungen?
Diese Reaktionen bezogen sich gar nicht auf meine Warnungen, sondern noch viel schlimmer, die bezogen sich auf meine aktuellen Berichte. Also ich erinnere mich noch gut an eine Situation 2014 in Mariupol. Die Stadt wurde von russischer Artillerie angegriffen. Das war ganz klar nachvollziehbar und dafür gab es auch Argumente, dass das russische Artillerie ist. Ich habe das berichtet und wurde dann wirklich, wie sehr oft in diesem Krieg, diffamiert als russophob, übertrieben, Lügnerin, transatlantische Schlampe, Lügenpresse, also wirklich mit den schlimmsten Formulierungen beleidigt im Netz. Ich habe auch Todesdrohungen bekommen. Und das Bitterste war für mich, dass ich sogar in meinem eigenen Umfeld, habe damals in Oberursel gelebt, einer Kleinstadt, und auf dem Markt fragte mich dann ein Händler, ja, wieso lügst du denn?
Oh je.
Und habe ich gesagt, ja, also ich lüge nicht und ich kann dir das ganz klar machen. Und was noch viel, viel schlimmer ist, dass ja sogar die ukrainische Bevölkerung selber diese Lügen geglaubt hat. Also Putins Narrativ, dass die ukrainische Armee im Prinzip Ukrainer angreift, die nach Unabhängigkeit streben. Dieses Narrativ hat er ja sehr, sehr stark durch soziale Medien und Desinformationskampagnen angefüttert. Das ist auch bei vielen ukrainischen Menschen im Donbass hängen geblieben.
Zugleich haben Sie ja Ihr ganzes Reporterleben hindurch immer wieder solche Arbeitsfelder gesucht. Sie waren immer wieder in Kriegsgebieten, in Krisengebieten, eben Ukraine, dann im Donbass waren Sie, aber Sie waren auch im arabischen Raum, Sie waren sehr lange in Afghanistan. Ich habe mich, pardon, Frau Eigendorf, gefragt, ob es so ein spezielles Kriegsreporter-Gen gibt, dass es Sie ausgerechnet immer wieder in Gebiete zieht, wo es mächtig knallt.
Nein, also ja, das gibt's, wahrscheinlich gibt es das Kriegsreporter-Gen, also das beobachte ich auch, dass es Kollegen gibt, bei denen das so ist, die das besonders reizt. Das ist aber bei mir nicht so. Also mein Motiv, überhaupt, dass ich Journalistin wurde, war, dass ich eigentlich immer dabei sein wollte, wo wirklich über den Lauf der Welt entschieden wird, um es mal so allgemein zu formulieren. Die großen Ereignisse, Fall der Berliner Mauer, arabischer Frühling, Rückkehr der Taliban. Große Ereignisse sind aber mittlerweile sehr oft eben Kriege und Krisen. Aber einen speziellen Wunsch, in Kriegsgebiete zu gehen, den habe ich nicht, nein.
Rückkehr der Taliban, auch noch nicht so lange her, im Moment fast untergebuttert von den anderen Nachrichten. Sie waren sehr lange in Afghanistan, Frau Eigendorf. Wie ist das, Rückkehr der Taliban, und dann läuft eine blonde, westliche, berufstätige Frau durch Kabul und berichtet. Wie geht das? Mädchen dürfen doch und Frauen dürfen doch da inzwischen nichts mehr.
Ja, interessanterweise genießt man als westliche Reporterin sehr viel Freiheit. Und ich habe auch nie ein Problem gehabt, mit Taliban Interviews zu führen. Ich habe auch nie ein Problem gehabt, solange man sich an gewisse natürlich Formeln hält. Man kann jetzt natürlich nicht als blonde Frau im Minirock mit einem Taliban ein Interview machen. Also Kopftuch tragen, entsprechend gekleidet sein. Finde ich, ist auch vertretbar, aber ich habe nie ein Problem gehabt, auch scharfe Fragen zu stellen. Ich habe immer wieder auch natürlich als Frau scharfe Fragen zu den Frauenrechten gestellt. Nein, das ist kein Problem. Ich glaube, das bewerten wir hier auch ein bisschen falsch, dass wir glauben, dass Frauen in solchen Ländern nicht berichten können. Diese Extremisten, konservativen, religiösen Extremisten, das ist übrigens auch in Syrien und in vielen anderen Ländern mir so ergangen, sehen uns in unserer Funktion. Mhm. und nicht als Frau.
Sie sind dann keine Frau. Sie sind dann
die Journalistin.
Eine Stimme. Mhm. Andererseits, Sie haben es eben angesprochen, Sie haben nicht nur mit den Taliban gesprochen, sondern sogar mit dem offiziellen Sprecher der Taliban, ein Gespräch, was sehr viel Wellen schlug. Und er hat eigentlich nach Strich und Faden schön geredet. Also Mädchen haben in Afghanistan unter den Taliban keine Probleme und wir sollten uns keine Sorgen machen. Und naja gut, also er hat nach Strich und Faden gelogen, wie man damals ahnte und heute weiß. Sie können ja in dem Moment eigentlich wenig tun. Wie gehen Sie denn, wie versuchen Sie denn, was nehmen Sie aus so einem Gespräch mit, wo Sie jemand nach Strich und Faden schlicht belügt?
Zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht klar, dass das eine Lüge ist, sondern es war eine Ankündigung, zu sagen, Mädchen werden Rechte haben in diesem Land. Wir sind nicht die gleichen Taliban wie in den 90er Jahren. Das muss man dann einordnen und man muss natürlich auch entsprechend kritische Fragen stellen. Also ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich zum Beispiel mit dem Kommandanten einer Taliban-Einheit ein Interview geführt, der sagte mir, es gibt hier keine Probleme, es ist auch nicht gefährlich, wir haben die Sicherheit im Griff und neben ihm standen zwei schwer Bewaffnete. Da habe ich ihn gefragt, ja, wenn Sie das alles im Griff haben, wieso stehen dann zwei schwer Bewaffnete neben Ihnen? Mhm. Man kommt aber dann sehr schnell auch in so eine Position, wo das so zu einem Schlagabtausch wird. Das ist sehr schwierig, da die nötige Balance zu finden. Aber natürlich müssen wir auch zeigen, wie diese Männer denken, denn wir müssen ja mit ihnen im Prinzip, sie sind die Regierung, wir müssen ja mit ihren Vorstellungen kalkulieren, wir müssen darauf unsere Politik basieren. Und deswegen finde ich, ist es wichtig zu zeigen, wie sie denken und welche Argumente sie haben. Oft kann der Zuschauer sich selber ein Urteil darüber bilden, was gelogen ist und was nicht.
Und wenn man ihnen gar nicht mehr zuhört, dann kommt UNICEF und Hilfsorganisationen auch nicht mehr ins Land und können helfen. Und dann verhungern die Menschen dort und es ist auch nichts gewonnen. Also Sie haben viel gerade mutige Frauen porträtiert in Afghanistan, die sich nicht unterkriegen lassen. Und zugleich muss man die doch dann auch als Reporterin irgendwie schützen, denn die afghanischen Behörden, die Taliban, die Offiziellen, die sehen ja auch fern. Wie klappt dieser Balanceakt, dass man Leuten ein Forum gibt und zugleich dafür sorgen muss, dass die heil über die Straße nach Hause gehen?
Das ist gerade in Afghanistan ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt. Und wir haben uns in einigen Situationen auch entschieden, Gesichter zu verfremden. Aber letztendlich muss man natürlich den Gesprächspartnerinnen, gerade den Frauen, selber überlassen, die Entscheidung zu treffen, ob sie vor der Kamera auftreten wollen oder nicht. Das heißt, ich spreche das immer ab und frage. Und in sehr, sehr vielen Fällen sagen diese Frauen sogar, wir möchten mit unserem Gesicht vor der Kamera auftreten, weil wir sind den Taliban sowieso bekannt. Und das schützt uns auch ein Stück weit, wenn wir in einem westlichen Medium aufgetreten sind. Wenn die Taliban wissen, wir haben mit westlichen Journalisten Kontakt, wir sprechen mit denen und eventuell verfolgen die auch unser Schicksal weiter. Letztendlich, wie gesagt, ist es eine Entscheidung erwachsener Menschen, die man respektieren muss. Ich klopfe das immer sehr, sehr genau ab. Ich frage dann auch vor Ausstrahlung des Beitrags nochmal, bleibst du dabei? Bist du dir der Risiken bewusst? Und entscheide dann danach, was die Gesprächspartner möchten.
Es ist gar nicht so einfach, nach den Schilderungen aus einem Kriegsreporterin-Leben von Katrin Eigendorf auf ihre persönliche Vita zu kommen. Aber unsere Sendung gilt ja einem Gast in Gänze und nicht nur der Weltlage. Frau Eigendorf, Sie sind als Auslandskorrespondentin natürlich unheimlich viel herumgekommen, aber Sie stammen aus Tönesfürst in Nordrhein-Westfalen, die Apfelstadt am Niederrhein. Ich habe das brav nachgeschlagen. War Tönesfürst oder wie auch immer, war das so klein und so traut, dass Sie da unbedingt weg mussten?
Ich bin da geboren, aber aufgewachsen bin ich in Krefeld.
Bisschen größer,
aber es ist völlig richtig. Das habe ich immer als sehr, sehr klein empfunden und ich wollte schon mit 15, 16 raus in die Welt. Und obwohl es sehr, sehr lange her ist, erinnere ich mich noch, dass Abitur zu machen der schönste Moment in meinem Leben war, weil ich wusste, jetzt bin ich frei und kann hingehen, wo ich möchte. Und es hat mich eigentlich immer raus aus Deutschland gezogen.
Raus in die Welt, die ganze. Möglichst Sprachen, Menschen, die man überhaupt nicht kennt und wo man erstmal gar nichts versteht. Sie haben dann studiert und Sie sind aber auch zum Beispiel auf eigene Faust nach Paris ohne richtig gut Französisch zu sprechen. Würde ich immer denken, wenn man richtig gut Französisch spricht, geht man nach Paris. Was war das? Entdeckerfreude, Abenteuerlust, ich probiere das mal. Was steckt dahinter?
Ja, das ist so ein bisschen wie ein Sportler einen Berg erklimmen will oder eine Herausforderung bewältigen will. Für mich war das so, ich möchte das jetzt machen. Ich gehe jetzt nach Paris, die Stadt gefällt mir, ich kann zwar kein Französisch, also ich konnte halt gerade mal einen Kaffee bestellen und ich will mich da jetzt beweisen und dann bin ich dahin und man denkt, das ist einfach, aber gerade Paris ist eine sehr komplizierte Stadt, weil dort unglaublich viele Menschen hingehen und da versuchen, ihre Träume zu leben. Und ja, ich habe mich dann,
super.
Ich bin da erwachsen geworden, einfach dadurch, dass ich mich da selber zurechtgefunden habe.
Super, und dann klopft man einfach beim Schudo-Chef Ulrich Wickert und fragt, haben Sie einen Job für mich und kocht erstmal Kaffee oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, ich musste nicht Kaffee kochen. Also ich habe Ulrich Wickert angerufen und gefragt, ob er einen Job für mich hat. Und er war sehr nett, hat sich mit mir getroffen und wir haben uns unterhalten. Und er hatte keinen Job für mich, hat aber gesagt, dass er mal guckt. Und dann kam eines Tages auf einmal ein Anruf. Können Sie morgen nach Südfrankreich fahren und für den Weltspiegel einen Teil eines Beitrags drehen? Und dann habe ich sofort alles stehen und liegen gelassen und habe das gemacht. Ja, und das war eigentlich der Beginn einer wunderbaren beruflichen Herausforderung und Beziehung, weil Ulrich Wickert hat mir eigentlich beigebracht, Fernsehen zu machen. Mhm. Also das war für mich einer der wichtigsten Mentoren in meiner beruflichen Laufbahn.
Mhm. Aber dieser Schritt, ich gehe den einfach, das haben Sie ja öfter gemacht. Sie sind auch mit Ihrem Ehemann zusammen nach Russland gegangen, in den Umbruchsjahren erstmal ohne feste Stelle, einfach mit Neugier. Ich frage mich, ist das eine Lebenshaltung? Ich mache mir meinen Arbeitsplatz lieber selbst, als zu warten, bis mich vielleicht jemand, wie heißt das so schön, schickt?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr ungeduldig und das ist natürlich gerade in unserem öffentlich-rechtlichen System ein Problem, wenn man ungeduldig ist. Und ich habe dann immer wieder da gesessen und gedacht, nee, also ich warte jetzt nicht, bis irgendein Chefredakteur entdeckt, dass er mich irgendwo hinschicken möchte und gehe jetzt praktisch den Weg durch die Institutionen, dann mache ich es lieber selber. Also das war zum Beispiel Russland. Ich habe mit meinem Mann, der genauso denkt wie ich, einfach die Entscheidung getroffen, wo ist es jetzt spannend? Wo bewegt sich jetzt wirklich die Welt? Und das war 1993 eben Russland. Und wir haben einfach entschieden, ich hatte sogar eine Festanstellung beim NDR, bei den Tagesthemen. Habe dann gekündigt und gesagt, ja, ich gehe weg. Ich gehe nach Russland.
Das war ja eine völlig andere Zeit. Das war die Zeit, die Putin heute so sehr bereut. Zerfall der Sowjetunion hält er nachträglich für den größten Fehler. Eigentlich war es für die Leute damals und für Sie sicherlich auch eine große Hoffnung. Wie haben Sie denn da gearbeitet? Wie lief das so ab?
Das war im Prinzip die Eroberung einer völlig neuen Welt. Also wir sind ja damals in Gebiete gefahren, in die kein Journalist vorher kommen konnte. Das war ja im Prinzip bis 1991 eine völlig abgeriegelte, isolierte Welt. Und das war sehr, sehr spannend, sich das alles selber zu erobern. Aber es gab nie vorgezeichnete Wege, sondern man musste immer improvisieren, gucken, was macht man, was ist möglich. Und diese Aufbruchsstimmung, ja, die gab es auch in der russischen Bevölkerung, aber man muss da schon einen Unterschied machen. Das war natürlich eine tolle Herausforderung für die starken Menschen in dieser Gesellschaft, aber eine sehr, sehr bittere Erfahrung natürlich für die schwachen Menschen in dieser Gesellschaft, diese Zustände haben ja viele, viele Russen in absolute Armut gestürzt und die haben sich dann gar nicht mehr mit diesem System identifiziert. Und das hat ja auch den Kommunisten einen großen Rückhalt gegeben. 1996 wurde Boris Jelzin ja im Prinzip nur mit massivem Rückhalt von Oligarchen und auch westlichen Unterstützern nochmal Präsident. Die Kommunisten waren damals schon wieder extrem stark geworden.
Und Putin, ich habe nochmal zurückgeschaut, Putin ist 2000 gewählt worden, damals als großer Hoffnungsträger. Hoffnungsträger für wen eigentlich?
Diese Wahl stand im Zeichen des Tschetschenienkrieges und einer Bedrohung, der die russische Gesellschaft damals die damals sehr, sehr wichtig war. Und wir wissen ja im Nachhinein, dass es schwere Anschläge gegeben hat, die meiner Meinung nach, und dafür gibt es auch Belege, inszeniert waren für Putin, um ihm diese Wahl um ihm eine Vorteilsposition zu verschaffen. Wir haben es da auch mit einer Art von, sagen wir mal, Machtweitergabe zu tun, denn Boris Jelzin hat ja ganz klar auf Putin gesetzt und Putin nach vorne geschoben. Mhm. Putin war bis dahin eine unbekannte Person für die Masse der Russen.
Wenn ich mal auf den Lebens- und Berufsweg, ich sage jetzt bewusst Lebensweg, von Katrin Eigendorf gucke, immer wieder Osteuropa, immer wieder Russland, die Ukraine, in friedlichen wie in kriegerischen Zeiten. Das macht man ja nur, wenn man ein Land auch mag. Ja, sonst geht man nicht immer wieder zurück, sucht man sich irgendwann was anderes. Was mögen Sie so gern an dieser Region? Heute ist sie wahrscheinlich schwer zu mögen, aber...
Heute hadere ich ein bisschen mit Russland, weil ich auch sehe, dass nicht wenige Russen die Politik von Wladimir Putin unterstützen. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Sympathisches in Russland. Also ich mag sehr die Warmherzigkeit der Russen. Ich mag sehr ihre Gastfreundschaft. Im Gegensatz zu Frankreich, wo man sie wirklich durchkämpfen musste als Deutsche, da Fuß zu fassen, haben die Russen uns von Anfang an mit offenen Armen begrüßt. Wir haben dort sofort Fuß gefasst. Und meine Kinder sind ja auch in Russland aufgewachsen und für die war das auch wunderschön.
Viele kennen Katrin Eigendorf als ZDF-Reporterin, aber ein Gespräch über sie und ihr Tun und ihr Leben wäre nicht vollständig, über Philipp Julius. Ein Verein, der Familien mit schwerstbehinderten Kindern unterstützt, gegründet von Katrin Eigendorf und ihrem Mann in Erinnerung an ihren Sohn Philipp Julius. Der wurde 1994 in Moskau geboren und starb mit 17 Jahren. Philipp Julius, was war das für ein Junge?
Ja, unser Sohn kam schwerstbehindert zur Welt. Er litt an einer ziemlich komplizierten Stoffwechselstörung. Man muss sich das so vorstellen, er war ungefähr in einem Zustand, in dem ein Koma-Patient ist. Also er konnte nicht mal seinen Kopf selber heben, keine Körperspannung, eigentlich komplett pflegebedürftig. Und das war natürlich für uns als junges Paar, als junge Eltern eine große Herausforderung. Philipp ist unser erstes Kind gewesen. Und er ist in Deutschland zur Welt gekommen, aber wir sind dann relativ schnell nach Russland zurückgegangen, weil wir einfach gesehen haben, dass in dieser besonderen Situation es in Russland für uns leichter ist.
Das erstaunt ja erstmal. Also ein Kind, was 24 Stunden am Tag Unterstützung braucht, 7 Tage die Woche. Warum war das in Russland leichter als in Deutschland, sich dieser Unterstützung zu vergewissern?
Das ist das, was ich gesagt habe, das Liebevolle und Warmherzige, was die Russen auch haben. Wir haben ein Kindermädchen gehabt, Natascha, die schon für uns vor Philipps Geburt gearbeitet hat, unseren Haushalt gemacht hat. Und als Philipp dann zur Welt kam, hat sie eigentlich sehr, sehr schnell die Rolle, ja, des dritten Elternteils, muss man sagen, übernommen. Also ich habe ja damals gearbeitet, ich war Korrespondentin, mein Mann hat auch gearbeitet. Und Natascha hat den Tag mit Philipp verbracht und war gar keine ausgebildete Krankenpflegerin und auch keine ausgebildete Pädagogin, sondern einfach eine wunderbare Frau, die uns über Jahre mit Philipp und später auch mit unserer Tochter Alexandra begleitet hat. Und das war die richtige Entscheidung, damals nach Russland zu gehen, weil es wäre in Deutschland ungleich schwieriger gewesen, sich durch all die Institutionen zu kämpfen, sich hier die nötige Unterstützung zu holen, die wir in Russland hatten.
Mhm. Es gibt ein sehr berührendes Video, in dem Sie erzählen mit Ihrem Mann zusammen von Ihrem Kind, das nie irgendetwas können wird, das nicht selber essen kann, nicht selber sprechen kann, das sich aber freuen konnte, dem es gut gehen konnte in seiner besonderen Situation. Der kleine Philipp Julius oder auch der große Philipp Julius, 17 Jahre alt ist er geworden, konnte sich freuen. Was hat ihm denn gut gefallen?
Oh, verschiedene Sachen. Was ihm sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel über rumpelige Wege laufen in seinem Kinderwagen. Was ihm gut gefallen hat, ist, wenn er auf dem Petsyball hin und her geschaukelt wurde. Was ihm gut gefallen hat, war, im Arm zu sein. Er hatte auch einen ganz tollen Essensgeschmack. Im Gegensatz zu meiner Tochter mochte er gerne sehr gut gewürzte, zum Beispiel asiatische oder sogar ein bisschen ja, sophisticated Gerichte essen. Mhm. Ich glaube, unsere Wahrnehmung und das musste ich selber als Mutter auch lernen, richtet sich halt sehr darauf, auf den Umgang mit gesunden Menschen, die all die Formen von Kommunikation praktizieren können, mit die bei uns zum Alltag gehören. Aber wir haben auch mit Philipp kommunizieren können. Und das Interessante ist, obwohl mein Sohn nicht einmal seinen Kopf selber halten kann, hat er, glaube ich, mehr in unserem Leben verändert und auch im Leben vieler anderer Menschen und mehr, ja, Impact gehabt als viele fitte, gesunde, sehr, sehr intelligente, tolle Menschen.
Mhm. Man kann sich auch mit jemandem unterhalten, der nicht sprechen kann, indem man beisammen ist und das, ja, aufnimmt, was von ihm kommt.
Ja, und er hat uns auch in bestimmte Richtungen gelenkt und Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt. Interessanterweise, als Philipp gestorben ist, hat er selber entschieden, wie er stirbt. Er hat sich so verhalten, dass er uns im Prinzip dazu gezwungen hat, mit ihm nach Hause zu gehen, bei ihm zu sein. Und dann hat er sich erst von uns verabschiedet.
Da haben Sie heute noch Tränen in den Augen, Frau Eickendorff. Nach dem Tod des Jungen dann die Gründung des Vereins zu seinem Andenken, aber eben auch um Eltern mit, um Familien mit schwerstbehinderten Kindern zu unterstützen. Was ist denn da am wichtigsten, was man, ich sag mal, von außen leisten kann mit so einem Verein?
Also Eltern mit schwerstbehinderten Kindern stehen vor unglaublich schwierigen Herausforderungen. Also da ist einmal die emotionale Herausforderung, mit dieser Situation klarzukommen. Dann der permanente Stress, dem man ausgesetzt ist, weil man ja im Prinzip sich rund um die Uhr um die Kinder kümmern muss. Wir haben immer noch, auch 10 Jahre nach Philipps Tod, keine wirklich gut funktionierenden Supportsysteme. Weil was ganz wichtig ist, schwerstbehinderte Kinder lassen sich nicht einkategorisieren in eine Gruppe, sondern man muss sehr genau gucken, welche Bedürfnisse hat das Kind, was genau muss geleistet werden. Und diese Eltern sind eben nach kurzer Zeit irgendwann am Anschlag ihrer Kräfte, weil es so ein unglaublicher Kampf ist mit den Krankenkassen, mit den vielen Institutionen. Es gibt nicht genug Pflegeplätze, es gibt nicht genug Einrichtungen, die spezialisiert sind auf den Umgang mit schwerstbehinderten Kindern, dass sehr, sehr viel bei den Eltern hängen bleibt. Es gibt keine vernünftigen Supportsysteme, sodass sie irgendwann, wenn die Kinder 13, 14 sind, völlig ausgebrannt sind. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir spezialisieren uns darauf, Familien mit wirklich schwerstbehinderten Kindern zu unterstützen, indem wir eine Beratungsstelle haben. Eltern können sich an uns wenden und fragen, zum Beispiel das größte Thema in unserem Verein sind Einrichtungen. Wo kann ich mein Kind unterbringen? Wo gibt es Wohneinrichtungen? Bis zum 18. Lebensjahr ist das noch einigermaßen handelbar, weil da kommt das Schulsystem zum Tragen. Aber es gibt Kinder, die nach dem 18. Lebensjahr im Altenheim landen, weil es nicht genug spezialisierte Pflegeeinrichtungen gibt. Dann trainieren wir Eltern im Umgang mit bestimmten Situationen. Wir machen Auszeiten, wo wir Eltern mitnehmen, eine kleine Gruppe von 5, 6 Familien und dafür sorgen, dass sie mal Urlaub machen können, indem wir für jedes einzelne Kind einen speziellen Betreuer zur Verfügung stellen, der sich dann auch rund um die Uhr um das Kind kümmert. Ein Augenmerk, der für uns auch sehr wichtig ist, ist die Arbeit mit den Geschwisterkindern. Wir selber haben das ja erlebt. Also meine Tochter Alexandra ist ja ein Geschwisterkind. Und das Aufwachsen mit einem schwerstbehinderten Geschwister an seiner Seite prägt natürlich fürs Leben. Und das ist,
die kommen immer zu kurz, ohne dass irgendjemand was dafür kann, ne?
Man kann das nicht so verallgemeinern. Jede Familie geht damit anders um. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Herausforderung, weil das, was Geschwistersein eigentlich ausmacht, das sich aneinander reiben, das seinen Platz finden in der Konkurrenz zum Geschwisterkind, das findet ja nicht statt.
Katrin Eickendorff, den Verein nenne ich nochmal, Philipp Julius e.V., der unterstützt Familien mit schwerstbehinderten Kindern. Katrin Eickendorff ist vielfach ausgezeichnete Reporterin, war viele Jahre immer wieder in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs, zuletzt in der Ukraine. Viel hat sie uns davon erzählt. Frau Eickendorff, jetzt in Deutschland Pause. Wie lange halten Sie es hier denn aus?
Oh, ich kann es hier sehr, sehr lange aushalten. Es ist nicht so, dass es mich hier wegzieht. Also ich bin ganz froh, dass ich jetzt mit meiner Familie zusammen sein kann, meine Freunde mal wieder sehen kann, mit meinem Hund spazieren gehen kann, Sport machen kann. Aber das lässt mich natürlich nicht los, was in der Ukraine passiert. Und ich möchte darüber auch weiter berichten. Wir müssen jetzt mal mit dem ZDF, mit der Chefredaktion sehen, wann der geeignete Zeitpunkt ist, wieder zurückzugehen. Aber für mich ist schon klar, dass ich weiter über diesen Krieg berichten möchte, weil ich habe ja erklärt, dass ich denke, es war nie wichtiger als jetzt, dort vor Ort zu sein als professioneller Journalist. Und das gilt für mich weiterhin.
Also Sitzfleisch haben Sie auch nicht, ne? Dass Sie jetzt sagen, schöne lange Pause und dann irgendwie mal in ein etwas, ich sag mal, ruhigeres Gebiet?
Doch, ich habe schon Sitzfleisch. Also ich kann auch sehr gut mal 3 Wochen irgendwo in Südfrankreich in der Sonne liegen. Aber die Ereignisse jagen einander ja. Also ich war jetzt in Afghanistan, um dort für das Auslandsjournal eine Geschichte zu drehen. Und dann kam auf einmal der Krieg in der Ukraine. Und dann hieß es, jetzt komm zurück. Und dann hatte ich gerade mal 3 Tage Pause, um in die Ukraine zu gehen. Und jetzt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt in Frankreich in der Sonne zu liegen. Das könnte ich gar nicht. Nicht, dass ich nicht das Sitzfleisch hätte, aber ich glaube einfach, die Notwendigkeit ist so groß, über diesen Krieg weiter zu berichten. Und es ist so dringend notwendig, dass man ja das mit guten Augenzeugen vor Ort macht, dass ich mich da unter dem Druck sehe, das machen zu wollen.
Ich denke, wir werden Sie bald wieder im ZDF sehen und das ist für uns alle ein Gewinn. Katrin Eigendorf, ich danke Ihnen herzlich für diese Stunde, für diese Zeit und achten Sie gut auf sich. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.